Ein Grundsatz, den ich gerne übernehme und vermittle, ist, verwechsel das Spiel nicht mit den Spielerinnen. Das sind zwei unterschiedliche Phänomenbereiche. Das erkennen wir daran, wenn ich einzelne Leute interviewe, die in einem Team arbeiten, und mit jedem Einzelnen frage ich, sag mal, wie müssten eure Meetings sein, dass sie richtig fresh sind? So, und dann sagen die mir all diese, ja, moderiert und pünktlich und nicht zu lang und roter Faden und dokumentiert und jeder Einzelne sagt es. Und dann sehe ich die gleichen, die dieses Wissen ja in sich tragen, in dem Meeting sitzen. Keiner hat sich vorbereitet, die Hälfte ist zu spät, niemand übernimmt die Moderation und es dauert doppelt so lang wie gedacht. Wie kann das sein, wo die das alle wissen? Warum spielen diese klugen Spieler ein nicht so kluges Spiel?
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Beratung und systemische Führung. Und heute sprechen wir über eines der vielleicht grundlegendsten, doch meist auch unreflektiertesten Themen in Organisationen, nämlich über das Thema Zeit. Wie entsteht eigentlich Zeit in sozialen Systemen? Welche Zeitspiele spielen Organisationen? Und was heißt es, Zeit wirklich zu gestalten, statt sie einfach nur so vorbeiziehen zu lassen oder sie managen zu wollen? Darüber spreche ich mit Jonas Geißler. Er ist Organisationsberater, er ist Autor und er ist Mitbegründer von Times and More, einem Institut für Zeitberatung. Und er begleitet Unternehmen und Führungskräfte dabei, eine reflektierte Zeitkultur zu entwickeln. Seine Bücher heißen Time is Honey, vom klugen Umgang mit der Zeit, und als Co-Autor hat er auch an dem Buch Alles eine Frage der Zeit mitgeschrieben, gemeinsam mit Harald Lesch und Karl-Heinz Geißler. Und sie zeigen dabei Wege auf, wie Organisationen Tempo, Wirksamkeit und Sinn in ein neues Gleichgewicht bringen können. Ja, herzlich willkommen, lieber Jonas. Ich freue mich. Ich finde das ein tolles Thema, was wir heute haben.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, sehr schön. War alles korrekt? Möchtest du irgendwas sonst noch hinzufügen, korrigieren?
Ich habe irgendwann mal für mich nach langem Nachdenken und inspiriert durch die Fragen meiner Töchter, was ich denn jetzt nun eigentlich beruflich so mache, und das war immer nicht so ganz leicht zu erklären, und dann bin ich eigentlich drauf gekommen, dass ich am Ende ein Zeitraumgestalter bin. Ich gestalte Zeiträume, wo man, Fritz Simon würde wahrscheinlich sagen, den Fokus der Aufmerksamkeit lenkt und Dinge in die Kommunikation holt, die sonst da nicht so drin sind, und das nennt man dann Transformationsbegleitung, Beratung, Workshop, wie auch ja, immer, aber schön. Es ist einfach ein Zeitraum.
Ein Zeitraumgestalter. Sehr schön.
Zugegeben, aber auch keine besonders kindgerechte Begrifflichkeit,
ja, ich, aber
mir hat
sagen,
es geholfen.
Ja, sehr philosophisch irgendwie, ne? Ja. Jetzt ist ja Zeit nicht nur Rahmen, sondern Thema deines Lebens. Wie ist es dazu gekommen? Also ist die Zeit irgendwann so angesprungen oder wie kam die Zeit zu dir?
Das war biografisch bedingt durch meinen Vater, mit dem ich ja auch zusammen geschrieben habe. Und wir haben auch zusammen den legendären Vater-Sohn-Teilzeit-Vortrag gehalten, viele Jahre lang. Mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben. Also der hat das Zeitliche dann auch wirklich gesegnet, nicht nur in dem Sinne, wie es sein ganzes Leben lang getan hat. Und der war Prof für Wirtschaftspädagogik und hat festgestellt, dass es in der Wirtschaftspädagogik immer einen Zeitkonflikt gibt zwischen Wirtschaft oder der Zeitlogik der Wirtschaft, die immer beschleunigen will, und der Zeitlogik der Pädagogik, die nach Eigenzeiten funktioniert. Und wir wissen alle, dass man Lernen eben nicht beliebig beschleunigen kann. Und darüber ist er auf das Thema gekommen, hat dazu viel geforscht und geschrieben. Und als ich mich dann in das ganze Thema Weiterbildung, Beratung, Erwachsenenbildung entwickelt habe, haben wir irgendwann angefangen, zusammen zu dem Thema was zu machen. Er eher systematisch und ich eher praktisch.
Und bist du eher so ein pragmatischer Mensch, der dann an so einem Thema hängen bleibt, oder übt es durchaus eine gewisse Faszination aus?
Naja, beides. Also ich sehe mich als Praktiker, als Zeitpraktiker. Und es wirkt eine totale Faszination aus, weil ich das ja alles, was ich da so verzapfe und mir ausdenke, ja immer auch an mir selber jeden Tag ausprobieren kann. Und ich kann auch natürlich grandios dran scheitern an manchen Zeitsituationen, die ich mir so irgendwie anders vorgestellt habe.
Ja. Warum ist es aus deiner Sicht so eine schwierige Dimension, also die Zeitdimension? Wieso flutscht die einem immer so weg oder wieso kommt die eigentlich so wenig vor oder wieso fällt einem so da auf Anhieb erstmal wenig zu ein? Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade mal so ganz praktisch an unsere Ausbildungen, ne, zu Berater, Beraterin Ausbildung und irgendwie, wenn wir auf so Zeitdimension schauen, also in diesem Modell von Luhmann, der Sinndimension, sachlich, sozial, zeitlich, dann wissen immer alle Bescheid, sachlich, ja klar, weiß ich, was gemeint ist, sozial auch und bei zeitlich so, woher kommt das?
Meine Hypothese ist, das kommt daher, dass wir keinen Zeitsinn haben. Unsere Sinne sind auf Raumwahrnehmung ausgelegt und nicht auf Zeitwahrnehmung und die Zeit können wir immer nur über die Bande wahrnehmen. Der Eduardo Chillida, der baskische Künstler, der hat das mal schön gesagt. Der hat gesagt, nicht die Zeit habe ich gesehen, ich habe das Laub fallen sehen. Und wir nehmen also Zeit nur über die Bande wahr. Und es ist halt was Abstraktes und Konkretes zugleich. Wir wissen ja auch gar nicht genau, was Zeit ist. Also das heißt, es gibt verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen, die unterschiedliche Definitionen von Zeit entwickelt haben. Aber es gibt immer auch vielfältige Dimensionen. Also wenn man einen Physiker fragt, sagt er einem, Zeit ist eine Messgröße oder eine Rechengröße, aber bei einem Quantenphysiker oder jemand, der die Relativitätstheorie vertritt, ist es schon wieder was anderes, nämlich eben nicht ein newtonschen Zeitpfeil, sondern eine gekrümmte Raumzeit. Und wenn man jetzt einen Theologen fragt, sagt er, Zeit ist der Anlauf zur Ewigkeit und ein Ökonom sagt, Zeit ist Geld. Und ein Psychologe sagt vielleicht, Zeit ist eine Wahrnehmung ohne Sinnesorgan. Und so haben wir ganz viele Definitionen. Und das macht es so ein bisschen schillernd und abstrakt und zugleich ganz konkret, weil jeden Tag tue ich etwas und tue etwas nicht nach gewissen Mustern. Individuellen Mustern und natürlich sozialen Mustern, wie wir mit Zeit umgehen.
Das spielt das Thema Zeit ist ja eigentlich tatsächlich kein Phänomen, sondern ist eine Erklärung, ne?
Ja, genau.
So sagen, oder?
Und in der Trias, die ich ja von Fritz gelernt habe, beschreiben, erklären, bewerten, ist quasi eins meiner Ansinnen, neue Erklärungsmodelle, die eher mit der Zeitbrille daherkommen, zu liefern. Nicht, weil ich denke, es ist das einzig Richtige, sondern es ist auch ein Erklärungsmodell, was vielleicht zu neuen Erklärungen, damit zu neuen Bewertungen und zu anderen Handlungen danach führen kann. Also auch ein Verflüssigungsinstrument.
Ja, genau. Und wäre das schon die Antwort auf die Frage, warum es überhaupt hilfreich ist, sich die zeitliche Brille aufzusetzen, gerade auch im organisationalen Kontext, vielleicht im Kontext von Gestaltung oder von Führung? Oder wie würdest du das beantworten?
Ja, unbedingt. Es ist wirklich erstaunlich. Eigentlich, wir sind jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert. Wir haben da einen großen Schmerz drauf. Das merkt man so auch an der Sprachebene. Darauf weise ich dann auch häufig hin, die Sprachmuster. Wie spreche ich über Zeit? Das färbt natürlich auf unsere Zeitwahrnehmung und unsere Realität ab. Und Sprache kann man auch einfach verändern. Können wir gleich nochmal dazu kommen. Und also zum Beispiel erlebe ich viele Führungskräfte, die ganz klar wissen, wie sie führen wollten, die auch super ausgebildet sind, tolle Bücher gelesen oder zum Teil geschrieben haben und Ausbildung genossen haben. Und wenn ich dann frage, wann machst du das denn so? Dann wird es meistens kurz stumm und sagt, ja, also das wird schwierig, weil da habe ich gar keine Zeit. Oder ich mache den berühmten Kalendercheck und sage, wann findet das denn statt? Und dann wird es einerseits konkret und andererseits wird man eben mit dem Mangel auch konfrontiert. Also nach dem Motto, halt Ödön von Horvath. Ne? Eigentlich würde ich gern ganz anders führen, aber ich komme so selten dazu.
Ich komme nicht dazu, genau. Oder ich wäre auch so gern jemand anderes, aber ich komme nicht dazu.
Deshalb, also Führungskräfte sind für mich auch Zeitraumgestalterinnen. Es geht darum, unwahrscheinliche Zeiträume wahrscheinlicher zu machen. Das wäre eine Funktion von Führung.
Was meinst du damit? Das hört sich toll an, aber was ist damit konkret gemeint?
Naja, damit ist, der Luhmann hat ja diesen kleine Aufsatz oder beziehungsweise Büchlein, die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten geschrieben. Und in dem Titel ist eigentlich schon alles gesagt. Also, und es steigert sich immer mehr das Muster, dass das Vordringliche, das Befristete das Vordringliche ist. Mhm. Also immer diese kurzen, kleinen Aufgaben, schnell noch dies, eben noch das, kurz noch das rausschicken. Und wir haben Tage, die voll davon sind und dann kommen wir zum rasenden Stillstand. Wir machen lauter Kleinkram, wenn man so will, kommen aber gar nicht vom Fleck. Und in diesem klein, klein, schnell, schnell, dies noch, das noch Muster, was Paul Virilio eben als rasenden Stillstand bezeichnet hat, da ist es unwahrscheinlich, dass man sich hinsetzt und mal überlegt, naja, wo wollen wir denn in 3 Jahren sein? Oder lass mal gucken, was macht denn eigentlich die Konkurrenz? Oder mit welchen Produkten können wir denn in 2 Jahren am Markt noch bestehen? Oder wie bauen wir uns denn hier als Team, arbeiten wir so zusammen, dass wir auch wirklich wirksam sind? Und so, also all diese Fragen, für die dann häufig Beratung eine Lösung ist, weil sie das System aus sich heraus nicht selbst verzeitlichen kann, sondern das dann extern einkauft. Viel davon könnte theoretisch auch Führung, also oder Führung dafür sorgen, dass es stattfindet. Das meine ich mit unwahrscheinlichen Zeiten wahrscheinlicher machen.
Ja, wenn ich das so höre, dann ist es ja auch die Frage von, wofür nehmen wir uns Zeit, ne? Wofür haben wir Zeit oder wofür müssen wir Zeit zur Verfügung stellen, unsere persönliche Zeit, ne? Also so dieses Beispiel, was du da gerade gebracht hast, das ist ja durchaus im Arbeitsleben, ist ja der Alltag, ne? Also so dieses Getriebensein durch alles, was jetzt noch erledigt werden muss, und ich glaube, das nennt man dann auch operativ arbeiten. Und das andere, was du beschrieben hast, war ja dann eher so dieses strategische, dieses so, jetzt lehnen wir uns mal zurück oder gucken wir in die Zukunft oder gehen mal auf die Metaebene. Und dafür sich aber Zeit zu nehmen, fällt ja oft schwer, weil ja das andere so viel stärker ist und so eine Eigenmacht und so eine Eigenlogik hat, die einen da ständig bespielt. Ja. Ne? Und weil ja auch, wenn wir in unternehmerischen Kontext gucken, klar, dass Geld verdient werden muss. Ne? So. Mhm. Und aber du berätst ja in dieser, in solchen Fragestellungen, nehme ich an. Wie kann das denn gelingen? Also Zeit in Organisationen oder auch im Management ganz anders zu spielen, also als es eben bisher so einfach passiert, muss man ja sagen. Ne?
Ja. Also im Grunde sind wir ja bei diesem alten Eisenhower-Thema. Ne? Das sind diese berühmten B-Zeiten, die sind wichtig, aber nicht dringend. Und niemand kann sie dringend machen, außer man selber. Mhm. Und wenn sie dringend werden, ist es eigentlich zu spät.
Ja.
Dann steckt der Karren im Dreck. Und jetzt kann man natürlich verschiedene Dinge machen, damit die sich doch verzeitlichen, obwohl sie eben nicht diese operative Dringlichkeit haben. Und das eine ist, man kann eine Rolle zuweisen, eine Führungskraft beispielsweise oder ein Scrum Master, eine Scrum Masterin. Im Scrum Framework ist es ganz gut hinterlegt. Da gibt es die Rolle, da gibt es aber auch den Prozess oder die Struktur, die da hinterlegt ist. Und dann macht man halt ein Planning und eine Retrospektive und ein Daily Stand-Up und alles, gibt es tolle Namen dafür. Aber das sind eigentlich auch alles Prozesse und Strukturen, die eben solche Zeiten wahrscheinlicher machen, weil da brauchst du häufig gar nicht so viel dafür, dass die anderen dann zielführender sind. Das ist dieses berühmte, schon etwas abgenudelte Beispiel mit der Axt schleifen. Ne? Wenn ich die nicht schleife, dann kann ich irgendwie keine Bäume fällen und ab und zu muss ich mal die Axt schleifen, sonst macht das Bäume fällen keinen Sinn mehr. Die Metapher hinkt etwas, weil man sollte lieber Bäume pflanzen, als sie zu fällen. Aber ich glaube, es wird klar, was damit gemeint ist. Mhm. Und das kann ich so etablieren. Und ich kann natürlich auch eine Kultur versuchen zu fördern, die eben dann nicht nur operative Hektik belohnt. Also der kulturelle Code von Zeitknappheit und Zeitarmut ist ja sehr funktional in den meisten sozialen Systemen. Und das hat mit Zeit ist Geld zu tun und quasi mit dem Grunddeal, dass ich meine Lebenszeit plus meine Skills gegen Geld verkaufe.
Ja, oder dass ich meine Entscheidung nicht verkaufen muss, ne? Sondern wir haben ja keine Zeit, also wird das jetzt so entschieden, Punkt.
Das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Also Partizipation braucht Zeit. Direktive Führung und Ansage spart Zeit und ich kann natürlich durch Zeitknappheit meine direktive Führung auch legitimieren.
Genau.
Also das heißt, ich muss immer dafür sorgen, dass alle in Hektik sind und kann dann einfach durchregieren.
Genau.
Würden die bösen Zungen behaupten, aber es ist noch, und da bin ich wirklich, das stammt einfach, wir übertragen immer noch eine Zeitlogik und Zeit auch Bewertungsmuster aus der Industriemoderne auf Wissensarbeit. Nämlich N durch T. Also Stückzahl pro Zeiteinheit, Kilometer pro Zeit. Und wenn die Zeit im Nenner steht, dann ist sie immer ein Aggressionspunkt, würde Hartmut Rosa sagen. Ich muss sie sparen, managen, in den Griff kriegen, möglichst wenig davon haben. Und für Innovations- und Wissensgenerierungsprozesse gilt aber eher Q mal T, Qualität mal Zeit. Und wenn das ein Produkt ist, dann ist die Zeit gar nicht mehr so ein Aggressionspunkt. Und dem steht aber entgegen, dass Zeitknappheit eben drei soziale Grundfunktionen regelt. Zugehörigkeit, nur wenn ich keine Zeit habe, bin ich ein gutes Mitglied der Organisation. Abgrenzung und Autonomie, tut mir leid, keine Zeit, ist eine wunderbar sehr praktische Ausrede. Und die dritte Kraft ist quasi Anerkennung und Wertschätzung. Die Person, die Freitagabend um 23 Uhr noch auf die Mails antwortet und so, oh, dem muss aber die richtig engaged und hat Power und so. Und dann wird darüber Wertschätzung geregelt. Und das sind halt Funktionen, die eher dafür sorgen, dass Zeitknappheit bleibt, weil sie funktional ist.
Mhm. Ja. Naja, genau, das steckt ja häufig ganz tief drin in der Unternehmenskultur und ich würde auch sagen, da hat auch selbst die ganze New Work-Ära und die ganzen anderen Bemühungen, Arbeit anders zu organisieren, nicht so richtig gegen geholfen. Also es schleicht sich immer wieder ein. Und jetzt neuerdings ja sowieso, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, kleiner Seitentrack. Jetzt reden alle wieder von Performance Management und es ist ja auch total klar, dass an den Fehlern, die bestimmte Unternehmen auf einer strategischen Ebene gemacht haben, die Leute schuld sind, ne, weil die haben das ja alles übersehen, also, ne, Augenzwinkern. Also, es wird dann immer wieder dahin geschoben und jetzt plötzlich ist es wieder total schick, in so eine engere Taktung und in so eine höhere Verfügbarkeit zu gehen. Ne, und ich höre auch viele, die klagen, ja toll, wir brauchen mehr Leistung, aber die Leute hocken alle in ihrem Homeoffice. So, wie soll das hier gehen?
Naja, bei Wissensarbeiterinnen gibt es ja auch ganz gute Studien, dieser Impuls mehr, also wir kriegen den Karren nur aus dem Dreck, wenn wir jetzt mehr arbeiten, Ärmel hochkrempeln, das ist ja ein ganz altes Narrativ.
Ja, ja.
Und wir wissen mittlerweile, vor allem bei Wissensarbeit, dass ein Mehr an Arbeit die Produktivität ab einer gewissen Stundenzahl auch senkt, also die ja. geht dann wieder runter.
Mhm.
Also das ist keine lineare Kurve und schon gar keine exponentielle Kurve.
Ja, ja, und weil ich dann doch noch den Mensch noch, auch noch mitzudenken ist, ja.
Und also hören ja hier vielleicht auch Menschen, die gerne was anders machen würden in ihrer Organisation. Aus meiner Sicht wäre die wirklich innovativste Form, aus diesen mehr desselben Zeitmuster rauszukommen. Und wirklich Zeit anders zu verteilen. Und jetzt gerade mit KI ist das im Grunde die große Frage, die unausgesprochen ist, die große unbekannte Dritte, die am Tisch sitzt, ist die Zeit. Nämlich nicht, was kann alles KI und was beschleunigt das alles, sondern was werden wir mit dieser frei werdenden Zeit tun? Das ist eigentlich die spannendste Suchfrage unserer Zeit. Und ich hoffe, dass Unternehmungen da auch drauf kommen, dass das eben auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Diese Zeit anders zu nutzen, als einfach nur die Effizienzfalle, wenn man so will, weiter anzuheizen. Das kann man ja vielleicht in dem produzierenden Gewerbe machen, wo dann alles an Roboter outgesourced wird oder im übertragenen Sinne das Fließband einfach noch schneller läuft. Aber da, wo, wenn wir sagen, unser wichtigster Rohstoff ist Innovation, und das sagt ja sogar unser Kanzler, dann müsste daraus eigentlich schließen, okay, welche Zeitkultur fördert denn diese Innovation?
Mhm. Ja. Ja, genau. Aber ja, du ahnst es vielleicht schon und ich auch, wie die Sache ausgehen wird. Aber
ich lasse mir gerne Naivität vorwerfen, aber ich bleibe dabei. Also, das ist meine Message und ich glaube,
dass da Zuversicht, nicht Naivität. Ja, genau.
Es gibt da draußen Unternehmungen, die das kapieren, weil so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Wenn ich es kapiere, kapieren es ja wahrscheinlich auch die anderen und wirklich danach zu handeln und daraus eben auch selbst in der Wettbewerbslogik einen Vorteil zu gewinnen. Das wäre mein Ansinnen.
Ja, du unterscheidest zwischen Zeitspielen und ZeitspielerInnen.
Mhm.
Was genau meinst du mit dieser Unterscheidung? Und wie kann das vielleicht auch wiederum Organisationen helfen, bewusster mit ihrer eigenen Zeitwirklichkeit umzugehen?
Auch da, das habe ich beim Fritz auch gelernt, ne? Ein Grundsatz, den ich gerne übernehme und vermittle, ist, verwechsel das Spiel nicht mit den Spielerinnen. Das sind zwei unterschiedliche Phänomenbereiche.
Ja.
Das erkennen wir daran, ganz plattes Beispiel, wenn ich einzelne Leute interviewe, die in einem Team arbeiten und mit jedem Einzelnen frage ich, sag mal, wie müssten eure Meetings sein, dass sie richtig fresh sind? So, und dann sagen die mir all diese, ja, moderiert und pünktlich und nicht zu lang und roter Faden und dokumentiert und bababababa. Jeder Einzelne sagt es. Und dann sehe ich die gleichen, die dieses Wissen ja in sich tragen, in dem Meeting sitzen. Keiner hat sich vorbereitet, die Hälfte ist zu spät, niemand übernimmt die Moderation und es dauert doppelt so lang wie gedacht. So, wie kann das sein, wo die das alle wissen? Warum spielen diese klugen Spieler ein nicht so kluges Spiel? Und das kann man eben zeitlich gut betrachten. Ja, man kann sich ja, weil sie im übertragenen Sinne, mit der Stoppuhr neben die Leute stellen und wirklich zeitlich messen, wann sie was machen und wie lange was dauert. Also das, dieses Thema Zeit und was die Leute da noch machen, kann ich sehr gut messen. Mhm. Und was halt häufig passiert, ist, dass die Ursachen für Zeitprobleme eigentlich eher im Spiel liegen. Wir spielen hier dumme Zeitspiele, stören uns zum Beispiel ständig, unterbrechen uns ständig, haben völlig überzogene Zeiterwartungen, was zum Beispiel Reaktionszeiten auf Nachrichten angeht, oder überhaupt nutzen wir E-Mail, was ein asynchrones Kommunikationsmedium ist, als synchrones Kommunikationsmedium, ist auch ein ganz häufig anzutreffender Fehler. So, und dann verstolpern sich die Leute und dann sagt man, oh ja, da musst du mal ins Zeitmanagement-Seminar und an dir arbeiten, dass du da dich wieder, oder du hast das falsche Mindset, ne? Und das ist aber dann die andere Ebene. Dann bin ich nicht mehr auf der Ursachenebene, sondern schick halt Leute irgendwo hin. Und das ist die Ebene der Spieler und Spielerinnen mit ihren Zeitbedürfnissen, überhaupt mit ihrem Bild. Was ist denn Zeit eigentlich für mich? Ist Zeit für mich, was auf der Uhr steht oder was ich habe, wenn ich die Uhr wegschmeiße? Ist es ständig 5:05 oder 12:05? Beides kommt gleich oft vor. Wo schaue ich da eigentlich hin? Wie rede ich über Zeit? Was sind meine Erwartungen? Will ich eigentlich zwei Leben in einem Leben? So, das ist dann die Individuumsebene der Spielerinnen und Spieler. Und da kann man natürlich auch intervenieren und Sachen machen, aber man muss es gut auseinanderhalten. So baue ich meine Seminare auch auf, mit so einer relativ einfachen Reflexionsübung und einem Modell, wo man dann untersucht, wo hakt's eigentlich?
Ja, was sind noch typische Zeitspiele? Der Begriff ist jetzt ja wirklich sehr schön, finde ich. Ja. Gehört dazu auch sowas wie, ja, der wöchentliche Report. Also ich komme jetzt gerade drauf, weil ich hatte noch mit einer Freundin telefoniert gestern und die war dann am Jammern, weil sie mal wieder so einen Managementbericht einreichen muss. Und das muss sie halt dann immer fristgerecht einreichen. Und sie kommt immer total unter Zeitdruck, weil sie auf die Lieferung wiederum von Informationen von Kollegen, Kolleginnen warten muss. Da kriegt sie natürlich teilweise die Informationen nur halb, dann rennt sie da wieder hinterher. Und alles nur, um dann pünktlich diesen Bericht abzuliefern. Ist das auch ein typisches Zeitspiel?
Naja, das ist jetzt der Spezialfall von einem Klassiker, nämlich, dass es halt Fristen und Termine und Deadlines gibt, um die herum halt dann teilweise auch großes Bohai gemacht wird. Je nachdem, was, also diese Deadline, die näher rückt und dann als Entschuldigung für alles andere dient, das kann sehr funktional sein, aber auch sehr dysfunktional. Das müsste man dann wirklich im Spezialfall gucken. Da kann ich jetzt keine allgemeingültige Aussage drüber machen. Aber der Tanz um Deadlines beispielsweise, das hat manchmal Spielcharakter, genauso wie das Ringen um Prioritäten, was ja jede Organisation tut. Also eine Organisation ist ja, wenn man so will, um Prioritäten, Konflikte herum aufgebaut. Und das ist natürlich immer, was mache ich wann? Das ist die Frage nach den Prioritäten. Und der Konflikt und dieses Austragen dieses Spannungsfeldes entscheidet ja darüber, ob eine Organisation erfolgreich ist und überlebensfähig oder nicht. Und dann gibt es aber noch andere Zeitspiele wie, da schreibt Hans Rusinek immer auch schön drüber, über so performative Arbeit und Fake Work. Also Arbeit, die gar nicht wertschöpfend ist, sondern eher nach außen suggerieren soll, ich bin beschäftigt, ich habe Visibility und so weiter. Und bis hin zu, wie war dieses Beispiel bei irgendeiner großen Bank, ich weiß nicht, ob es Wells Fargo war oder so, in Zeiten von Homeoffice in der Pandemie sind die dann zu übergegangen, ein Controlling-System einzuführen, wo die Bewegung des Mauszeigers dafür genutzt wurde, ob die Leute am Rechner sitzen oder halt zu Hause gerade Kaffee trinken. Und was kam dann natürlich sofort auf? Ein programmiertes Tool, was die ganze Zeit den Mauszeiger bewegt. also so viel schönes neues postmodernes Beispiel für die Sinnhaftigkeit von Kennzahlen und Kontrollsystemen.
Ja, genau. Ja, da hatte ich auch letztens eine schöne Geschichte von einer Seminarteilnehmerin, die hatte mal ein Callcenter geleitet. Die hatten dann auch so ein, natürlich alles Mögliche wurde gemessen und wie schnell die Leute dann da wieder aus der Hotline raus sind, weil sie gut beraten sind. Und dann gab es einen Kollegen, der hat immer den Hörer aufgenommen, geschwiegen, 30 bis 45 Sekunden geschwiegen, gehofft, dass der Anrufer die Anruferin nicht auflegt und dann hatte der einen super Score. Weil er immer die schnellsten Beratungen gemacht hat.
Genau. Ja, da gibt es ja viele Beispiele, wo immer. Toll, ne? Ne?
Oh Mann, oh Mann. Na gut, und ja, haben wir noch weitere typische Zeitspiele oder haben wir sie jetzt schon alle?
Naja, Meetings sind immer so eine Bühne für Zeitspiele. Also in Meetings kann man ja so die Kommunikationskultur immer recht gut beobachten. Und überhaupt, also von wer schreibt die Protokolle bis hin zu wer redet eigentlich und wer redet nicht, bis hin zu wie trifft man denn jetzt eigentlich Entscheidungen in diesem Meeting. Das ist so eins. Und ein Zeitspiel, also noch ein Klassiker, ist halt das Thema Störungen und Unterbrechungen. Haben wir hier so eine Policy, jeder kann jeden und jede ständig erreichen. Das führt dann zu sehr fragmentierter Arbeit. Da hat Vera Starker tolle Forschung dazu gemacht, auch was das kostet, dass wir eben nur noch so schwer fokussiert arbeiten können. Und dahinter steht halt eine Erreichbarkeitserwartung. Und ich finde immer das Beispiel ganz schön, wie wird mit Mails umgegangen? Und ich mache ja auch einiges mit Harald Lesch zusammen und der ist ja nun Physiker und der bringt mir immer den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nahe, dass eben Systeme und ich habe eben das Gefühl, auch häufig soziale Systeme dazu tendieren, immer in den energetisch niedrigen Zustand sich zu entwickeln und die Entropie steigt dann. Und der energetisch niedrigste Zustand ist quasi, jeder beschäftigt jeden mit Kleinkram und das wäre so wie E-Mails früher, das ist ja ein Brief, früher gab es einen Briefkasten, da hat der Postbote oder die Postbotin Briefe reingeschmissen und man ist da zweimal am Tag hin und hat den geleert und dann seine Post gemacht. Und heute steht quasi der Postbote direkt neben meiner Tastatur und bewirft mich die ganze Zeit mit Briefen, die mir quasi auf die Tastatur fallen oder an die Backe klatschen. Und das ist, so war das Medium nie gedacht. So ja, wird es aber
du
verwendet.
Meinst du vorhin auch mit dieser Synchronizität, also dass du sagst, es ist ja eigentlich asynchrones Medium und wir benutzen es aber wie so ein synchrones, meinst du das damit?
Ja, und ja. In den meisten Fällen, also man kann ja jetzt auch mal von der Sachebene her prüfen, um die Ziele zu erreichen, wie erreichbar muss man eigentlich sein? Wenn man jetzt in der Notaufnahme bei der Feuerwehr sitzt, um die Ziele zu erreichen, muss man natürlich sehr erreichbar sein. Und in einem First-Level-Support, wo man ein Ticketsystem hat, wahrscheinlich auch. Aber in ganz vielen anderen Bereichen, ich arbeite ja auch viel so für so große Forschungseinrichtungen hier in Deutschland, da sollen die Leute Wissen schaffen, dass ein Wissenschaftsinstitut zur Erreichung dieser Ziele ist, diese Art der Erreichbarkeit völlig dysfunktional.
Ja.
Und auch gar nicht nötig. Die hat sich quasi selbst organisiert als Code, wenn man so will, als Zeitspiel gebildet. Und deshalb ist sie kontingent. Also man kann sie auch wieder umbilden. Und dann muss man aber, ja, wie beim zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dann ein bisschen Energie da reinstecken.
Ja.
Und die Kalender übrigens, das wäre noch so ein Klassiker, ne? Schaut euch eure Kalender an, wie doppelt und über und dreifach gebucht sind da Termine und wie voll muss der Kalender sein, damit ich mich nicht blamiere. Und also ich kenne eine Firma, die dieses Spiel radikal unterbrochen hat, indem sie einmal im Jahr quasi Inventur im Kalender macht, genau wie der Kleiderschrank, tendiert der Kalender eben auch dazu, sich zu füllen. Und es gibt dieses Marie Kondo Magic Cleaning Konzept, dass man den Kleiderschrank ab und zu wieder befreit und genau das Gleiche mit dem Kalender macht. Und ein Startup, ja, die sind natürlich ein bisschen experimentell und flotter unterwegs, haben gesagt, einmal im Jahr gibt es so ein Reset. Die Kalender werden wirklich komplett leer gemacht und müssen neu gefüllt werden. Kostet ein bisschen Zeit im Moment. Hinten raus ist es aber unglaublich effektiv, weil das Ganze nicht einfach irgendwie sich füllt mit Aufgaben und Terminen und so.
Mhm. Ja, finde ich super. Also einmal Musterunterbrechung universal, um dann zu gucken, welche Kommunikation brauchen wir aber wirklich und welche Wege sucht sie sich dann wieder.
Naja, also, und wie man vielleicht diese Muster auch auf den Prüfstand heben kann, es sind ja nicht alle Muster dysfunktional. Ne? Es geht eher darum, mal sich Zeit zu nehmen, die zu prüfen. Ich habe da mal so ein Modell entwickelt, Real-Time Lab heißt es. Also das heißt, den Schutz eines Laboratoriums, also eines Zeitraums, meistens ist es so ein oder zwei Quartale, wirklich zu nutzen, um mal andere Formen des Arbeitens, häufig ist es eben fokussiertere Formen des Arbeitens. Im Grunde führt der Schutz des Labs dazu, konsequentere Zeitentscheidungen zu treffen, die man sich sonst nicht zu treffen traut. Und danach kann man entscheiden, was man davon auf Dauer stellen will. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil genau das passiert ist, als diese Firmen bei der Vier-Tage-Woche mitgemacht haben für ein halbes Jahr und die Produktivität von 5 Tagen jetzt in 4 Tagen machen sollten. Und da hat man geguckt, wie haben die das denn hingekriegt? Und im Grunde haben sie einfach nur mit anderem Werf das umgesetzt, von dem sie eh schon wussten, dass es gut ist. Nämlich Meeting-Slots begrenzen, Fokuszeiten einführen, Anzahl der Personen in Meetings begrenzen, Anzahl der Teilnahme an Projekten begrenzen und so weiter. Und solche Prozesse sind dann so kleine Zeittransformationsprozesse, die sind gar nicht so aufwendig zu begleiten. Das braucht eher so eine Rahmenhaltung, eine Zeitraumgestaltung und dann kann da ganz viel neuartige Art der Zusammenarbeit stattfinden. Mhm. Und die Leute machen neue Erfahrungen.
Absolut. Also wenn ich uns so zuhöre, denke ich, es ist eh einfach mal ein total tolles Beobachtungsexperiment. Ne? Erstmal so zu starten, zu gucken, okay, erstens, wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um? Zweitens, wie gehen wir bei uns im Unternehmen mit Zeit um? Ne? Also sind alle total hektisch, reden schnell, haben immer ganz wenig oder reden alle ganz langsam und ganz viel Zeit. Also einfach da mal so hinzugucken, finde ich schon mal hochspannend. Ja.
Ja, und also auch gerne mit einem Schmunzeln. Ja, wir müssen ja die Zeit nicht immer so bierernst nehmen. Sie ist ja im Grunde unsere treueste Freundin von der Geburt bis zum Tod, immer an unserer Seite. Und deshalb kann man sie auch ab und zu ein bisschen humorvoll. Wir haben so ein sehr aggressives Verhältnis entwickelt. Ne? Der Hartmut Rosa würde sagen, wir haben eben die Zeit verfügbar gemacht, indem wir sie sichtbar, berechenbar, beherrschbar und bewirtschaftbar gemacht haben. Und das wird dann eher, da kriegen wir so aggressive Verhältnisse dazu. Das gelingende Leben ist aber eher in Resonanzmomenten. Also das ist alles gut anschlussfähig an seine Resonanztheorie.
Ja.
Und also das heißt eigentlich der Unterschied zwischen Rhythmus und Takt. Rhythmus ist das Zeitmuster des Lebendigen, immer Wiederholung mit Abweichung. Ja, unser Herz schlägt die ganze Zeit, aber immer mit Abweichung, je nachdem, was wir machen. Und es wird jedes Jahr Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber jedes Jahr anders. Mhm. Und der Takt ist das Muster der Uhr, also Wiederholung ohne Abweichung. Und wir können zum Beispiel, also ich lade gerne ein, eben auf der Sprachebene zu gucken, wie spreche ich eigentlich über Zeit, weil das formt meine Realität und Sprache kann ich relativ einfach verändern, Sprachmuster. Und wenn mein Sprechen über Zeit halt sehr viel von nie genug, hinterherlaufen, sparen, in den Griff kriegen, die Zeit manchmal sogar totschlagen müssen, dann formt das meine Zeitrealität. Da aber die Zeit genauso vergeht, wie sie jeden Tag neu entsteht für uns, könnte man vielleicht etwas liebevoller über Zeit sprechen. Mhm. Und wenn man im Urlaub ist, also schönes Beispiel ist immer der Unterschied zwischen London und Bern. Ja, wie schnell bewegen sich die Leute? Wenn man in der London City ist und spürt da mal so hin, wie da so der Zeitgeist weht und dann ist man in Bern. Aus meiner Erfahrung eine der langsamsten Städte, die ich kenne, was ich sehr, sehr schätze. Und die Berner und Bernerinnen sind ja sogar in der Schweiz angeblich dafür berühmt, für ihre Langsamkeit. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man in der Stadt ist, dass sich da einfach mal drauf einzulassen, auf diese andere, das andere Tempo empfinden. Also im Urlaub beispielsweise.
Hm. Ja. Was macht denn für dich einen gelingenden Umgang mit der Zeit aus?
Also das eine, was ich gerade schon gesagt habe, ein etwas differenzierteres Verhältnis zur Zeit. Mhm, genau. Ein eher freundschaftliches, lebensbejahendes Verhältnis zur Zeit. Mhm. Ein Verhältnis, was jetzt nicht, Marianne Gronemeyer hat da ein schönes Buch zugeschrieben mit dem wundervollen Titel Das Leben als letzte Gelegenheit. Also wenn das quasi mein Zeitzugang ist, das Leben ist immer die letzte Gelegenheit, sondern eher eine gute Gelegenheit fürs Leben. Und das bedeutet auch die Integration der Nichtzeitlichkeit, also des Endes. Ja, der Friedhof ist nicht der schlechteste Ort, um mal über Zeit nachzudenken, weil dort finden wir die Leute, die keine Zeit mehr haben.
Ja, die haben keine Zeit mehr, genau.
Und wir haben ja zwei Leben, weil das zweite beginnt, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Also das wäre so ein Teil, eher so ein bisschen der lebensphilosophische Teil eines Umgangs mit Zeit. Und eher praktisch heißt das, den Grad an selbstbestimmten Zeitentscheidungen in einem guten Maß halten. Ja, wir können nicht alles selbst bestimmen, aber Autonomie im Umgang mit Zeit ist ein wichtiger Wert. Und wir haben natürlich auch in unserer Gesellschaft ein sehr hohes Maß an Zeitungerechtigkeit. Da hat Theresa Bücker ein schönes Buch drüber geschrieben, Alle Zeit heißt es, was ein feministisches Zeitbuch ist, eine wichtige Perspektive. Wir haben ganz viel Ungerechtigkeit, sowohl in der Geldverteilung als auch in der Verteilung von zeitlichen Zugängen und Möglichkeiten, auch wenn wir jeden Tag alle 24 Stunden kriegen. Ja. Also das wäre ein gerechtes, ein teilhabender Umgang mit Zeit, der Möglichkeit. Ja,
sag noch mal ein Beispiel. Also wieso ist es da auch im Geschlechts, wieso gibt es da einen Unterschied im Geschlechtsvergleich?
Naja, also weil zum Beispiel nach wie vor Care-Arbeit hauptsächlich von Frauen gemacht wird, diese Care-Arbeit. Meistens nicht sehr hoch bewertet wird und meistens auch gar nicht bezahlt ist oder schlecht bezahlt ist.
Ja, und zusätzlich also, zum Job gemacht wird, ja.
Genau, und wenn man jetzt mal so diesen Klassiker von einer alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern, die noch berufstätig ist, in zwei prekären Arbeitsverhältnissen, ja, da wirkt das, was ich hier so von mir gebe, total zynisch, weil wir einfach gesellschaftlich dieser Person viel mehr Zugänge zu Zeit ermöglichen müssten und zu Geld auch, beides. Und die wahren Helden, die wahren Zeitheldinnen vor allem, sind an den Rändern der Lebenszeit zu finden. Diejenigen, die die Menschen auf die Welt bringen und in den ersten Jahren zu mündigen Bürgerinnen der Gesellschaft machen und die sie am Ende wieder hinaus begleiten. Also mit Palliativpflegerinnen und Palliativärzten über Zeit zu sprechen, ist sehr bereichernd. Und ich finde, jeder Manager, jede Managerin sollte sich das mal anhören und mal so eine Station besuchen.
Was würden die sagen?
Die Managerinnen, die da sitzen?
Nee, die Palliativbegleiter.
Ach so, ja, also die haben ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit und zum Ende und vor allem zu dem Thema, ein würdevolles Ende zu finden und das zu gestalten. Und da gilt eben ganz stark Kumalte, also die noch verbleibende Lebenszeit im Produkt mit der Lebensqualität, die am Ende noch möglich ist, meistens natürlich mit Einschränkungen. Und die noch gut zu gestalten, und da geht es gar nicht so groß, um jetzt irgendwie ein großes Feuerwerk abzufackeln, sondern eher um diese Dinge, die man auch mit Geld nicht kaufen kann, wie irgendwie Würde und ein vertrauensvolles Verhältnis und über Dinge zu sprechen, die wirklich wesentlich sind, von Herzen zu sprechen und das Ende gut zu gestalten. Das, also vor diesen Menschen verneige ich mich sehr ehrfürchtig und da werde ich humble. Was ist denn das? Ist das ehrfürchtig auf demütig?
Ja.
Also genau. ob dem Ende. Und ab und zu sich das ins Leben zu holen, auch wenn man noch gar nicht am Ende steht, das kann sehr erhellend sein.
Du hast ja in der letzten Ausgabe der ZOE, nee, vorletzte Ausgabe war das, glaube ich, hast du ja mit Hans Rusinek über Zeitvielfalt in Organisationen geschrieben. Na, auch über die verschiedenen Zeitlogiken, die in Organisationen existieren. Und ich würde da gerne noch einmal so hinschauen und da vor allen Dingen nochmal die Brücke bauen zu deiner Zeitraumgestaltung. Also, weil ich mir vorstellen könnte, das ist ja auch eine schöne Rolle für Führungskräfte, ne, zu sagen, eigentlich geht es darum, Zeitraum zu gestalten. Und wie kann das gelingen, vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Zeitlogiken, die in Organisationen existieren? Ein bisschen komplexe Frage jetzt, aber ich denke so, ich habe so eben auf die Uhr geguckt, Thema Zeit, dachte, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Ja.
Naja, eine meiner Deformationen professionell, das kriege ich auch immer von meinen Töchtern gespiegelt, ist, dass ich natürlich viel zu viel rede und viel zu lang rede und ständig Vorträge halte am Abendessenstisch, auch wenn ich gar nicht gefragt wurde. Ich versuche es mal kurz zu machen. Also der Rhythmus, von dem ich ja schon gesprochen habe, die Natur ist eine Symphonie von unterschiedlichen Zeitformen. Ja, dazu gehören vor allem Übergänge, Anfänge und Abschlüsse. Dazu gehören Reife und Wartezeiten. Dazu gehört manchmal Geschwindigkeit, aber nicht nur, auch mal Langsamkeit. Ja, wenn man Mozart hört, der hatte quasi ganz viele verschiedene Tempi in seinen Partituren, und auch ganz viele Pausen. Musik ohne Pausen ist Lärm beispielsweise. Also, und wenn man so will, so eine Symphonie ist einfach ein Strauß an unterschiedlichen Zeitformen. Und das Leben auch. Schnell ist nicht immer gut, langsam nicht immer schlecht. Es gibt viel dazwischen. Und das heißt zum Beispiel, wir brauchen in Unternehmen Übergänge. Und ganz pragmatisch, ja. Wer in diesen, so einen Tag hat mit lauter Back-to-Back-Meetings, nach dem dritten Meeting ist diese Person eigentlich zeitlich aufgelöst. Sie ist nirgendwo mehr richtig. Die weiß auch gar nicht mehr, worum geht's jetzt eigentlich. Die kann gar nicht mehr gute Entscheidungen treffen und gar keinen Beitrag mehr leisten, hockt aber in diesem Meeting, fängt dann an, Mails zu machen, aber das macht sie dann auch nur halbherzig. Und am Ende des Tages fragt man sich zu Recht, ja, jetzt habe ich hier 8 Stunden gearbeitet, aber was habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit? So, weil das völlig übergangslos war. Und da, ich sag mal, eine Maßnahme, die ja auch häufig sich jetzt schon so am Durchsetzen ist, ist, dass man halt Meetings nicht immer zur halben oder zur vollen Stunde macht, sondern immer Übergangszeiten, also zeitliche Dehnungsfugen einbaut. Ja. So könnte man das. Das wäre quasi das Ingenieurssprech. Und dann ist aber auch Warten kann, also habe ich gerade einen LinkedIn-Post zugeschrieben, wie produktiv auch Warten sein kann. Es gibt genug Beispiele, wann Produkte auch viel zu früh am Markt waren, weil Timing ist häufig etwas, da ist es gar nicht förderlich, schnell zu sein, sondern eher gut abwarten und beobachten zu können für Timing. Den richtigen Zeitpunkt wahrnehmen. Das ist quasi, die Griechen hatten ja die 2 Zeitgötter und der Kairos ist der Gott des rechten Augenblicks. Und wenn der vorbei ist, ist er vorbei. Also den muss ich erkennen und da muss ich vielleicht eher sitzen und beobachten. Ähnlich wie das zum Beispiel ein Warren Buffett gemacht hat, der sagt, seine Zeitform seines Geschäftsmodells ist sit and think. Ich sitze und denke nach und beobachte, weil wenn ich das nicht machen würde, sondern mich ständig in Mails verheddern, dann könnte ich nicht die Entscheidung treffen, die mich zum erfolgreichsten Investor aller Zeiten gemacht haben. Also das hat schon auch eine Auswirkung auf dieser Ebene. Und dafür zu sensibilisieren und die Führungskräfte zu sensibilisieren, so kleine Übergänge schaffen, kleine Rituale fürs Team zu schaffen, auch mal nicht, also ganz häufig haben wir so diesen Impuls, ich will es einfach vom Schreibtisch haben, deshalb schiebe ich es weiter. Und wenn das jeder macht, entsteht eben so ein Gefühl von Hetze und Hektik. Sondern innehalten, auch mal auf die Bremse treten, sich rauszuziehen, aus dem Operativen nachzudenken, wieder zurückzukommen. Also solche Dinge, das wäre gelebte Zeitvielfalt in der Organisation.
Mir kommt jetzt so das Thema Achtsamkeit dabei in den Sinn. Also wäre das was, also kennst du dich damit aus und wäre das was, wo du sagst, ja, das würde durchaus helfen, auch mal zwischendrin mal den eigenen Puls zu fühlen oder überhaupt Kontakt zu sich selbst aufzunehmen?
Ja, Achtsamkeit ist ja, hat der Klaus Eidenschink einen schönen Podcast zugegeben. Achtsamkeit, wofür ist ja die, das ist ja nicht, auch das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern wozu Achtsamkeit? Und ich arbeite gerne mit einem Modell, ich versuche es mal zu erklären, wenn ich es visualisieren könnte, wäre es einfacher. Es ist im Grunde aber angelehnt an den Luhmann. Also wir haben ein Dreieck. Und die oberste Spitze, das ist die Ebene der Aufgaben mit Terminen, Deadlines und Fristen. Da macht man, also da koordiniert, managt man Aufgaben. Das ist soweit eigentlich relativ klar. Die zweite Ebene ist die Ebene des Spiels, ja, die soziale Beziehungsebene. Da geht es um Kooperation. Und die dritte Ebene, das sind die Subjekte, das sind die Spieler und Spielerinnen. Da geht es um Regulation. Und alle drei Ebenen müssen über die Zeit synchronisiert werden. Das ist quasi so ein Modell, mit dem ich jetzt in Seminaren und Workshops arbeite. Und bei der Subjektebene, bei Regulation, gehört natürlich ein gewisses Grad an Selbstwahrnehmung. Ne, das Selbstführung ist quasi Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und Selbstmanagement. Und diese, also da kommt Achtsamkeit rein. Mhm, genau. Also den Blick nicht, die Wahrnehmung nicht nach außen streuen, sondern quasi das Fernrohr zurückbiegen auf sich selbst und sagen, warte mal, Jonas, du sitzt ja gerade mit total angespannten Schultern da. Ja, und da hilft häufig eine Fokussierung auf den Körper. Was ist gerade jetzt? Also eine Besinnung auf die Jetzt-Erfahrung. Und dann ist das schon zum Teil regulierend. Ich entspanne mal meine Schultern, ich richte mich auf, ich hole mir mal was zu trinken, ich schnaufe zweimal durch. Hilft häufig schon zur Selbstregulation, aber das ist im Grunde die Frage, wie geht's mir gerade jetzt? Was empfinde ich gerade? Und es ist eine Besinnung auf die Zeit, weil das Geheimnis, was wir zwar alle kennen, aber häufig nicht leben, ist, dass ja das Leben immer nur jetzt stattfindet. Im Grunde haben wir ja gar nichts anderes als das Jetzt. Und wir opfern häufig den jetzigen Zeitpunkt zugunsten eines zukünftigen, der dann aber nicht eintritt, weil der wieder geopfert wird. Und dann lebe ich, wenn ich so will, an meinem Leben vorbei. Und sich ab und zu besinnen und über die akute Sinneswahrnehmung sich in das Jetzt zurückzuholen. Und zwar nicht nur im Yogakurs, sondern oder auf dem Meditationskissen oder beim Fußballspielen oder beim Sport oder Musizieren. Das sind häufig so die Dinge, wo man das macht. Aber vielleicht auch in einem guten Gespräch mit einem Kollegen oder in einer kleinen Pause, die man macht. Oder wenn man beim Schreiben oder Programmieren ist, auf das besinnen, was jetzt los ist. Dafür braucht man Achtsamkeit.
Sehr schön. Und ich habe jetzt tatsächlich die Erkenntnis, dass das ein Riesenthema ist, das Thema Zeit. Und es interessiert mich sehr. Und ich habe eben so gedacht, eigentlich würde ich dich gern nochmal einladen. und für heute würde ich dir jetzt gerne danken für das schöne Gespräch.
Ich danke dir auch und ich freue mich, wenn du mich wieder einlädst. Und dann können wir ja zum Beispiel auch über subtraktives Management sprechen.
Oh ja, gerne. Cliffhanger. Tschüss, Jonas.
Ciao.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!